Und das geht so los, dass es sagt, das Geheimnis der Konkurrenz, das Geheimnis von dem, was Betriebswirte treiben, ist, sie bringen ein großes Ganzes zustande. Und das hätte schon der Adam Smith, also der Vater der Volkswirtschaftslehre, vor 200 Jahren entdeckt, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes, die den Egoismus des Einzelnen in wachsenden Wohlstand für alle verwandelt. Und das ist das Credo, die Idee der Volkswirtschaftslehre. Jeder konkurriert, jeder in dieser Gesellschaft, in der Marktwirtschaft, ist um seinen Vorteil bedacht, auf seinen Vorteil bedacht, und darüber kommt der allgemeine Wohlstand, das große Ganze zustande. Zu der Ideologie will ich etwas sagen. Man merkt jetzt an der Stelle schon, das ist anders als die Betriebswirte. Die Betriebswirte lernen wirklich das Handwerkzeug, wie manage ich einen Betrieb. Der Volkswirt tritt an und sagt, ich kann euch den Sinn mitteilen, was euer Handeln eigentlich zustande bringt, nämlich ein allgemeines Wohl. Was hält man von dem Argument? Das Argument für sich ist absurd. Die Behauptung ist, jeder kümmert sich nur um sich und darüber kommt der allgemeine Wohlstand zustande. Muss man sagen, beim Handeln der Marktteilnehmer, die konkurrieren, da ist wirklich nichts allgemein. Darauf habe ich vorhin schon hingewiesen. Wirtschaften und Konkurrenz sind wirklich zwei Paar Stiefel. Da ist nichts Vernünftiges dran. Konkurrieren heißt, seinen Vorteil gegen andere und auf Kosten des anderen zu verfolgen. Da gibt es auf der einen Seite Sieger und auf der anderen Verlierer. Das allgemeine Resultat der Konkurrenz ist bestenfalls die Allgemeinheit dieser egoistischen Interessen, der selbstsüchtigen Interessen, die Allgemeinheit von all denjenigen, die ihren Vorteil verfolgen. Und da bleiben welche auf der Strecke und andere bereichern sich. Und allgemeiner Wohlstand davon ist weit und breit nicht zu sehen für die Beteiligten. Also insofern ist das eine Ideologie über die Konkurrenz. Das ist eine Behauptung von ihr, aber nicht die Wahrheit. Den Standpunkt, dass man überhaupt von oben auf diese Konkurrenz schaut und zusammenrechnet, kommt da unter dem Strich mehr raus. Den gibt es schon, aber das ist der Standpunkt des Staates. Es gibt einen in der Gesellschaft, nicht die Marktteilnehmer, die konkurrieren, sondern einen, nämlich die staatliche Gewalt, die es in dieser Gesellschaft gibt. Die hat tatsächlich den Standpunkt, dass sie die Resultate der Konkurrenz zusammenzählt. Also dass sie die Minusse und Plusse bilanziert, weil sie wissen will, ob in der Konkurrenz am Ende ein Wachstum, ein Plus oder ein Schwund, ein Minus des gesellschaftlichen Reichtums übrig. Das ist der Standpunkt des Staates und das Interesse des Staates. Das gibt es. Und die Volkswirtschaftslehre reproduziert in ihrem Denken dieses Interesse. Aber festzuhalten bleibt, Markt und allgemeiner Wohlstand schließen sich aus. Das ist die Ideologie. Und die Grundbehauptung der Volkswirtschaftslehre ist eben die, dass das Gegeneinander, das Gewinnstreben, das es in der Gesellschaft gibt, geht, um das es geht. Und das hat man ja tatsächlich in der, um es mal so auszudrücken, in der BWL mitgekriegt. Der kritische Blick auf die BWL zeigt ja wirklich, da geht es um das Gegeneinander gerichtete Gewinnstreben. Das deutet die Volkswirtschaftslehre als trickreicher Umweg, als Trick der Gesellschaft, eine Kooperation hinzukriegen. Und alle Formen des Reichtums, Preise, Geld, Kapital und was es so gibt, alle kapitalistischen Formen des Reichtums deutet sie als nützliche Umwege zur Herstellung von nützlichen Gütern in dieser Gesellschaft. Also an der Stelle das Fazit da ist, oder das Zwischenfazit, je nachdem, ist, dass im Unterschied zur BWL die Volkswirtschaftslehre die ideologische Abteilung der ökonomischen Wissenschaften ist. Das ist Sorte Sinnstiftung in der Ökonomie. Und übrigens im Streit zwischen diesen Disziplinen scheint das auch noch auf. Also Betriebswirte halten Volkswirte für Spinner. Also das sind so die Sinnstifter, die Drüberschweber, die von eigentlich den harten Fakten wenig Ahnung haben. Und die Volkswirte verachten umgekehrt die Betriebswirte als die bloßen Praktiker, die gar nicht wissen, was sie eigentlich dabei zustande bringen. Dass sie bei ihrem bloß auf die Gewinne zu achten, eigentlich ein wunderbares Funktionieren des Marktes und des allgemeinen Wohlstands hervorbringen. Obwohl der allgemeine Wohlstand ihre Vorstellung von der Ökonomie ist. Das wäre mal die erste Abteilung zur Volkswirtschaftslehre. Ich könnte jetzt noch, aber ich glaube, ich lasse es an dem Punkt, nur wenn es gewünscht ist, noch etwas sagen über die Modellbildungen in der Volkswirtschaftslehre. Aber vielleicht reicht es an der Stelle auch, um zu sagen, um ein Bild zu kriegen, den Standpunkt der Volkswirtschaftslehre, die Glorifizierung des Marktes, der für uns denkt und lenkt und alle Konkurrenz zum allgemeinen Besten richtet, lenkt. Das kann man vielleicht mal so festhalten. Mache ich vielleicht da an dem, ich lasse mal das mit den Modellen jetzt weg. Und mache nochmal einen allgemeinen Schluss, wenn ich gesagt habe, dass was die Studierenden in einem Studiengang lernen, wovon legt das Zeugnis ab? In dem Fall würde ich sagen, dieser Studiengang und die Ausbildung von Volkswirten legt Zeugnis ab von der Absurdität einer Produktionsweise, in der die gesellschaftlichen Verhältnisse den Menschen als Zwang des Marktes, als Zwang der Konkurrenz gegenübertreten, nach diesen Zwängen sie ihre Interessen und Berechnungen zu richten haben. Also das legt nach der einen Seite davon Zeugnis ab, und dem Bedürfnis, diese Zwänge zu verfabeln in sinnreiche Einrichtungen zur Herstellung eines allgemeinen Wohls. Also legen Zeugnis ab vom Ideologiebedarf dieser Gesellschaft, den Markt als eine sinnvolle Einrichtung, als unsichtbare Hand, die alles gut regelt und die antagonistische Kooperation der Konkurrenten zu einem für alle führenden Wohlstand zwingt. Also von diesem Bedürfnis, sich das so darzustellen, legt dieser Studiengang Zeugnis ab. Auch da nochmal auf den Titel der Veranstaltung bezogen. Elite sind Volkswirte, nicht dadurch, dass sie besser als andere in der Gesellschaft über die Wirtschaft Bescheid wissen, sondern Elite sind sie dann, wenn sie zum Beispiel als ausgebildete Volkswirte in der Bank oder in Ministerien oder in Instituten Positionen einnehmen, wo sie, nehmen wir mal an Ministerien, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, beschäftigt massenhaft Volkswirte, wo sie dann Entscheidungen treffen, Gesetze vorbereiten, und Ähnliches machen. Also Elite sind sie auch dort durch die Teilhabe an einem Stück Entscheidungsmacht in dieser Gesellschaft. Und wozu ihre Ausbildung taugt, ist dann bestenfalls dieses, aber auch dann dieses, diese Entscheidungen volkswirtschaftlich zu legitimieren. Also da ist auch das Verhältnis. Elite wird man nicht durch mehr Wissen, sondern dann durch die Teilhabe an einem Stück wacht, dass man über ein solches Studium erreicht. Das charakterisiert und macht jemanden zur Elite. Also das waren mal die Bemerkungen, die ich zu dieser großen Abteilung von Studiengängen in dieser Gesellschaft, dem Bedarf, wovon es zeugt, was es Auskunft gibt über diese Gesellschaft. Also das war mal diese Abteilung Volkswirtschaft und betriebswirtschaftliche Studiengänge. Alles zusammen eine Riesenanzahl an Studenten. Okay, wenn es dazu nichts gibt, mache ich mal die nächste Abteilung, den nächsten Massenstudiengang. Das sind die Juristen, also diese Abteilung Rechtswissenschaft. Nach den Betriebswirten und nach den anderen, die andere Abteilung sind die Naturwissenschaftler, kann man nachher auch noch was dazu sagen, sind die angehenden Juristen, also sind die Rechtswissenschaften der größte Studiengang hier in Deutschland. Und wer so ein Studium aufnimmt, also wer Jura studiert, der weiß um den beträchtlichen Bedarf an Juristen, an Rechtsexperten, den diese Gesellschaft hat und für den er sich mit seinem Studium qualifizieren will. Mit dem Recht vertraut sind die angehenden Studenten schon. Eigentlich ist jeder, der die Schule verlässt, der ein Abitur hat hierzulande, in der einen oder anderen Form, ist mit dem Recht vertraut. Weil ein Lernziel, ein Bildungsziel der Schule ist ja, den mündigen, auch den rechtsmündigen Bürger herzustellen. Und jeder der Studenten, die dann einen Studiengang Recht aufnehmen, sind geübt darin, wie andere Menschen in dieser Gesellschaft auch, immer zu fragen, darf der das? Also in dieser Gesellschaft zu unterscheiden, was ist erlaubt und was ist verboten in dieser Gesellschaft. Und bevor ich jetzt sage, wie wird diese Frage im Studium behandelt, will ich zu der Frage selbst noch etwas sagen. Also der Frage, darf der das, ist das erlaubt oder ist das verboten, was der da macht? Die Frage, also schon nur beim der Nachbar, schon wieder dreht er das, die Musik so laut auf, darf der das überhaupt? Oder die Laubbläser, die den ganzen Tag blasen, dürfen die das überhaupt? Oder was auch immer. Was unterstellt diese Frage? Die geht selbst, oder diese Bemerkung, also das, was so gang und gäbe ist in der Beurteilung von anderen in der Gesellschaft, das unterstellt wie selbstverständlich einen obersten Richter, der sagt, was erlaubt und was verboten ist. Also der eine Stellung zu den Interessen hat, die sind berechtigt und die sind unberechtigt. Also diese Frage unterstellt eine oberste Gewalt als Richterin über die gesellschaftlichen Interessen. Das ist verboten, das ist erlaubt. Und das ist ja keine Einbildung, sondern so ist es ja wirklich in dieser Gesellschaft, dass es einen Rechtsstaat gibt, der festlegt, was in dieser Gesellschaft erlaubt und verboten ist. Also es ist auch ein Zeugnis über die Gesellschaft, dass das, was der Mensch so für sich will, was er an Interessen hat, für sich gar nichts gilt, sondern immer nur so weit Geltung in dieser Gesellschaft hat, wie es ihm erlaubt wird. Dann keine Geltung hat, wenn es ihm verboten ist. Also das unterstellt diese Frage. Eine oberste Gewalt als Richterin über alle Interessen in dieser Gesellschaft. Und die Studenten, also die angehenden Rechtsstudenten, lernen jetzt in der Einführungsveranstaltung an der Hochschule erstens, in dieser Gesellschaft dreht sich alles um die Frage. Also Sie liegen genau richtig, wenn Sie fragen und jetzt von der Wissenschaft erfahren wollen, was in dieser Gesellschaft erlaubt und was verboten ist, was der Rechtszustand hier ist. Und die Wissenschaft teilt Ihnen mit, und wahrscheinlich erwarten Sie es auch, diese Frage lernen Sie jetzt nicht nach Ihrem subjektiven Rechtsempfinden zu beantworten. Also was denke ich mir, was eigentlich sich in der Gesellschaft gehört und was verboten ist. So wie der Nachbar zum anderen Nachbar sagt. Also ich meine, das, was du machst, darfst du nicht. Sondern Sie lernen jetzt diese Frage, was ist in der Gesellschaft erlaubt und was ist verboten, gemäß dem objektiven Recht des Staates zu beantworten. Das ist das, was das Studium Ihnen beibringt. Das objektive Recht des Staates. Und das muss ja auch ein angehender Jurist kennen. Vielleicht nochmal so gesagt, wer in einer Einführungsveranstaltung, dem einführenden Modul des rechtswissenschaftlichen Studiums war, da kommt fast immer ein Beispiel der folgenden Art vor. Nämlich A und B gehen durch den Park spazieren oder im Park spazieren, was ist die Rechtslage? Und dann schmunzelt jeder, weil normalerweise denkt man ja da nicht dran, sondern man geht mit der Freundin im Park spazieren und das ist das Anliegen und da ist die Rechtslage einem ziemlich egal. Der Jurist bringt dieses Beispiel und so soll es auch verstanden werden und jeder versteht es so, sagen, was die Leute sich so zurechtlegen und mit welchen Motiven sie durch die Welt laufen, ist die eine Seite. Alles, noch die letzte menschliche Regung, ist hierzulande eine Rechtsfrage, ist eine Sache von einer erlaubenden und verbietenden Instanz und im Jurastudium lernt man eben die Welt durch die Brille des Rechts kennen, nämlich bei allem zu fragen, wie ist die Rechtslage? Also beim Park zu fragen, darf der da überhaupt durchlaufen? Was sind da für Regelungen unterstellt, dass man da durchläuft? Zweitens, welche Verpflichtungen des Durchlaufenden ergeben sich da? Kann der einfach über den Rasen trampeln oder nicht oder was auch immer? Also das ist erstmal, dafür steht es. Für alles in dieser Welt ist eine Rechtslage. Und das Studium besteht dann darin, dass systematisch in die großen Bereiche des Rechts, des öffentlichen Rechts, des Strafrechts, des Privatrechts eingeführt wird, dass die Auslegung des Rechts mitgeteilt wird, die Streitfälle und die Rechtsprechung mitgeteilt wird. Und deswegen laufen dann auch Juristen immer mit den dicken Kommentaren und den dicken Gesetzbüchern unter dem Arm durch die Welt. Das Entscheidende, was Jurastudenten lernen in ihrem Studium, ist die Kunst der Subsumption. Und das will ich jetzt noch etwas erläutern. Das ist nämlich die Kunst, das Recht, die Gesetzestexte mit den Handlungen der Individuen, der Rechtssubjekte, der gesellschaftlichen Individuen zu vergleichen. Das meint Subsumption. Das Recht, also sie werden eingeführt in ein Denken, das ihnen ermöglicht und das sie darin übt, die Rechtsvorschriften mit den Handlungen der Menschen in dieser Gesellschaft zu vergleichen und die Handlungen unter das Recht zu subsumieren. Wie geht das? Was man da lernen muss, ist einen Paragraphen und der muss akribisch in sogenannte Tatbestandsmerkmale zerlegt werden. Also ein Beispiel in einer Strafrechtsveranstaltung, da lernen zum Beispiel, ich versuche das an einem Beispiel jetzt zu illustrieren, Studenten lernen, was ist die rechtliche Definition, die staatliche Definition des Diebstahls. Und die ist in Paragraph 242 Strafgesetzbuch definiert als, Zitat, rechtswidrige Aneignung einer beweglichen Sache. Diebstahl ist rechtswidrige Aneignung einer beweglichen Sache. Und dann werden Studierende aufgefordert, jetzt zu fragen, also da wird ein Beispiel genannt, ist Stromklau eigentlich, also Stromabzweigung, ein Diebstahl? Und das ist, kommt einem jetzt komisch vor, war aber historisch ein Rechtsfall, nämlich dass wie überhaupt Stromversorgung aufkam in Mietshäusern. Also das ist jetzt nicht von mir aus erfunden, sondern das ist immer ein Beispiel, was in so einer Strafrechtsveranstaltung sehr beliebt ist, oft zitiert ist. Also wie überhaupt die Stromversorgung von Mietshäusern in Deutschland aufkam, haben die Mieter, weil sie sich den Strom nicht leisten konnten, einfach eine Leitung gelegt und den Strom abgezwackt.